Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Hallo. Fast 2 Wochen Teil Lockdown sind vorbei. Die Corona-Situation ist aber weiter angespannt. Heute hat das Robert-Koch-Institut noch einmal eine Einschätzung zur Lage gegeben. Dazu gleich mehr. Die Entschädigungen an Atomkonzerne müssen neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und jetzt fürchten viele, dass es dadurch teurer werden könnte als geplant. Und die EU will sexuelle Minderheiten besser vor Diskriminierung schützen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Vielleicht hatte manch einer noch die leise Hoffnung, dass sich die Corona-Lage in den kommenden Wochen so weit entspannt, dass man ein Weihnachtsessen mit Freunden machen kann, eine kleine Silvesterparty oder vielleicht im Januar in den Skiurlaub fahren kann. Solchen Überlegungen hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute erstmal eine Absage erteilt. Über 21.000 Neuinfektionen wurden gemeldet. Mehr als gestern, aber nicht mehr so ein starker Anstieg wie noch vergangene Woche. Der Chef des Robert-Koch-Instituts war heute vorsichtig optimistisch, hat aber auch gesagt, die große Trendwende ist das noch nicht. Mehr dazu von Johannes Kuhn.
Die Fallzahlen sind weiterhin sehr hoch, bilanziert RKI-Chef Lothar Wieler die Pandemielage in Deutschland. Und weil die Krankenhauseinweisungen der Infektionsentwicklung 2 Wochen hinterher sind, stehen hier noch schwierige Zeiten bevor.
Die Zahl der schweren Verläufe und der Intensivpatienten wird ebenfalls weiter steigen. Auch die Zahl der Todesfälle wird weiter steigen.
3.186 Corona-Patienten liegen derzeit in deutschen Intensivbetten. Eine Verdopplung innerhalb von 2 Wochen und ein neuer Höchststand, der das Frühjahr bereits übertrifft. Die Hälfte der Corona-Intensivpatienten wird beatmet. Die Kliniken meldeten vermehrt Raummangel an, aber auch das Personal sei ein Problem. Denn wenn die Fallzahlen überall wachsen, gilt das auch für Krankenhausmitarbeiter.
Einer der Gründe ist natürlich, dass durch die hohen Fallzahlen eben auch Personal infiziert ist oder in Quarantäne geht. Je mehr sich diese Pandemie ausbreitet, je mehr Menschen infiziert werden, desto mehr können natürlich auch Menschen betroffen sein, die im Krankenhaus arbeiten.
Dennoch geben die aktuellen Zahlen auch Anlass zur Hoffnung, so Wieler.
Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen.
Die Kurve wird also etwas flacher, von einer Trendwende spricht das RKI jedoch nicht. Zumal die Gleichung einige Unbekannte hat. Eine Rolle könnte zum Beispiel spielen, dass die Testkapazitäten der Labore fast ausgeschöpft sind und nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden. Das heißt, die Corona-Dunkelziffer könnte gerade steigen. Der Teil-Lockdown vom 2. November lässt sich noch nicht seriös mit der Infektionsentwicklung in Verbindung bringen. Genau wie unklar ist, ob die Maßnahmen das Ziel erreichen, nämlich einen 7-Tage-Inzidenzwert von deutschlandweit etwa 50 pro 100.000 Einwohner. Derzeit liegt der Wert bei 139. RKI-Chef Wieler.
Es wird sehr schwierig, diesen Wert zu erreichen. Wir haben ja im Frühjahr gemerkt, wie lange es gedauert hat, bis sich die Zahlen wirklich abgebremst haben. Auch das hatte ja einen Nachlauf.
In der kommenden Woche will die Bundesregierung die Entwicklung der Infektionszahlen erstmals bewerten. Bundeskanzlerin Angela Merkel vermied es in einem Bürgerdialog, der Gastronomie die Öffnung zum 1.12. zuzusagen.
Wir müssen wieder schaffen, dass die Gesundheitsämter wieder die Kontakte nachverfolgen können. Aber wir sind jetzt nach der Steigerung, wir waren ja auf exponentiellem Anstieg, jetzt sieht man, wie es sich abflacht und da müssen wir noch runterkommen.
Und Gesundheitsminister Jens Spahn dämpfte im RBB die Dezember-Erwartungen grundsätzlich.
Wenn wir da durch sein sollten und die Zahlen runterbrächten, heißt das ja nicht, ab Dezember, Januar kann es dann wieder richtig überall losgehen und wieder Hochzeitsfeier oder Weihnachtsfeier, als wäre nichts gewesen. Und deswegen finde ich schon jetzt die Botschaft wichtig. Also Veranstaltungen mit mehr als 10, 15 Personen, die sehe ich in diesem Winter nicht mehr.
Unterdessen fällten Gerichte heute 2 wegweisende Urteile zum Teil-Lockdown in Bayern. Sie zeigen dabei in unterschiedliche Richtungen. So lehnte das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag einer Kino- und Restaurantbetreiberin gegen die Zwangsschließungen im Freistaat ab. Zugleich erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die vollständige Schließung aller Fitnessstudios in Bayern für unzulässig.
Johannes Kuhn. Die Corona-Pandemie drückt weiter auf die Wirtschaft. International ist Konjunkturflaute. Jetzt im Teil-Lockdown haben auch in Deutschland viele Branchen große Schwierigkeiten, zum Beispiel der Tourismus, die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche. Und wenn weniger verdient wird, dann werden auch weniger Steuern gezahlt. Angesichts dieser Ausgangslage fällt die Steuerschätzung, die heute veröffentlicht wurde, aber doch ganz zuversichtlich aus. Theo Gers mit den Details.
Wird es mehr oder wird es weniger? Diese sonst bei der Steuerschätzung im Mittelpunkt stehende Frage interessierte heute nur am Rande. Tatsächlich verbessert sich die finanzielle Lage des Staates nur geringfügig. Bund, Länder und Kommunen können in diesem Jahr mit 10,6 Milliarden Euro mehr rechnen als bisher kalkuliert. Im kommenden Jahr sind es 3,4 Milliarden. Für Finanzminister Olaf Scholz sind diese Zahlen eine Ermutigung. Zeigen sie doch, dass die Milliardenausgaben im Kampf gegen die Pandemie, das Kurzarbeitergeld, die Überbrückungs- und Novemberhilfen oder auch die Mehrwertsteuersenkung wirken, dass sie die Konjunktur stützen, für Zuversicht und leicht steigende Staatseinnahmen sorgen. Dieser Argumentationsstrang macht es dann für den Finanzminister auch leichter, eine für ihn eigentlich schlechte Nachricht zu verkünden. Die bisher kalkulierten 10 Milliarden Euro für die sogenannten Novemberhilfen werden nicht reichen.
Wir werden für die Novemberhilfen erhebliche Mittel einsetzen. Es werden mit Sicherheit auch mehr als die 10 Milliarden, über die wir bisher diskutiert haben. Und das, glaube ich, ist auch völlig in Ordnung, denn wir haben die Möglichkeiten, das zu tun und wir sollten es auch tun, damit wir die guten konjunkturellen Daten, die wir heute haben, auch weiter aufrechterhalten können.
Olaf Scholz ist weiter fest entschlossen, mit bewusst groß angelegten Hilfen die Räder am Rollen zu halten. So hatte es am Morgen auch der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans formuliert.
Es zeigt erstmal, dass der Einbruch nicht so tief ist und zweitens, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat und die Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat, ihr Ziel erreichen und ich glaube, da kann man erstmal ganz zufrieden sein.
Olaf Scholz drückt mit Wirtschaftsminister Altmaier weiter aufs Tempo. Noch in diesem Monat sollen die Weichen gestellt werden, dass die Überbrückungshilfen für Unternehmen, ein erleichterter Zugang zur Grundsicherung oder auch gezielte Hilfen für Branchen wie das Veranstaltungs- oder Schaustellergewerbe bis Mitte nächsten Jahres verlängert werden. Um wie viel das im Bundeshaushalt 2021 die Schulden in die Höhe treibt, da hält sich Scholz bedeckt. Dabei treibt gerade das den Koalitionspartner um. Die Bundesregierung müsse endlich offenlegen, welche neuen Ausgaben sie im nächsten Jahr plant, fordert der Unionshaushälter Eckhard Rehberg. Er fordert Klarheit, um welchen Betrag die Neuverschuldung steigen soll. Scholz kalkuliert bisher für das kommende Jahr mit neuen Schulden von 96 Milliarden Euro, das aber wird nicht reichen. Von einer Absenkung der Neuverschuldung, so wie es etwa die FDP fordert, hält Scholz jedenfalls nichts.
Es wäre unverantwortlich, mit diesem Rat irgendwas anzufangen,
sagt der Finanzminister und begründet dies mit der Notwendigkeit, das Land, seine Unternehmen und deren Beschäftigte, so gut es eben geht, durch die Krise zu bringen. Notfalls werde und könne er sogar nachlegen. Deutschland, so Scholz, kann sich das auch leisten. Vor 10 Jahren in der Finanzkrise stieg die Schuldenquote Deutschlands auf über 80% der Wirtschaftsleistung. Davon sei man immer noch weit entfernt.
Jetzt rechnen wir damit, dass sie knapp über 70% steigt. 71% dieses Jahr ist die Prognose und dass sie dann allmählich wieder sinkt. Das heißt, wir werden am Ende der Krise besser dastehen als vor 10 Jahren. Und das ist vielleicht dann ja auch etwas, was ein zusätzlicher Beitrag zur Zuversicht sein kann.
Olaf Scholz im Beitrag von Theo Gers. Spätestens 2022 geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz. So der Plan, dann ist Deutschland raus aus der Kernenergie. Die Entscheidung für den Atomausstieg kam ja nach dem Unglück von Fukushima relativ plötzlich. Kurz vorher waren die Laufzeiten von Atomkraftwerken noch verlängert worden. Seitdem wird über die Entschädigung der Konzerne gestritten. Vattenfall hat geklagt und heute hat das Verfassungsgericht entschieden, die Entschädigungsfrage muss neu geregelt werden. Martin Polanski mit Reaktionen.
Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD versucht es mit Schadensbegrenzung nach der Entscheidung der Karlsruher Richter zugunsten des Energiekonzerns Vattenfall. Der Atomausstieg bis Ende 2022 an sich sei nicht gefährdet, sagt Schulze.
Es geht um einen eher Randbereich. Es geht nämlich darum, welche Entschädigungszahlungen die AKW-Betreiber noch zu bekommen haben.
Das Problem ist nur, dass dieser Randbereich die Entschädigungen leicht ein paar Milliarden Euro ausmachen könnten. Bisher hatte Schulze über den Daumen mit 1 Milliarde Euro gerechnet. Grünen-Chef Robert Habeck.
Jetzt muss das Gesetz neu gemacht werden und die Kosten werden neu verhandelt werden. Man kann, deswegen haben die ja geklagt, vorhersagen, dass es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch teurer wird. Das ist die Konsequenz von politischem Murks.
Die Entscheidung der Karlsruher Richter ist gleich eine doppelte Niederlage für das Umweltministerium. Das Verfassungsgericht hält zum einen die vorgesehene Entschädigungsregelung für unzumutbar für die Energieunternehmen. Zum anderen stellten die Richter fest, dass die dazugehörige Gesetzesnovelle formal gar nicht in Kraft getreten ist, weil die notwendige Notifizierung der EU-Kommission fehlt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND zeigt sich davon sehr überrascht und spricht von einem groben handwerklichen Fehler des Umweltministeriums. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall begrüßt die Entscheidung zu seinen Gunsten. Auch das Unternehmen E.ON hat als Mitbetreiber des AKW Krümmel das Verfahren verfolgt, als sogenannter sonstiger Beteiligter in Karlsruhe, vertreten durch die Anwaltskanzlei Gleis-Lutz. Marc Rudloff von der Kanzlei gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Unsere Bedenken richteten sich ganz konkret gegen die Unbestimmtheit der Regelungen, dass letztlich für die betroffenen Unternehmen überhaupt nicht klar ist, wie der Entschädigungsmechanismus abgewickelt werden soll. Und das hat letztlich das Bundesverfassungsgericht hier ja auch ganz klar bestätigt.
Unbestritten ist seit langem, die betroffenen Energieunternehmen müssen entschädigt werden. Denn durch den Atomausstiegsbeschluss von 2011 haben sich für sie vorherige Investitionen nicht mehr gerechnet und zugesagte Reststrommengen werden voraussichtlich verfallen, wenn Ende 2022 das letzte AKW vom Netz geht. Vattenfall klagt deshalb nicht nur in Deutschland, sondern auch vor dem Schiedsgericht der Weltbank in Washington. Dabei geht es um 5 Milliarden Euro. Und auch bei den Entschädigungen für den Kohleausstieg sind noch einige Fragen offen, gibt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer zu bedenken.
Die große Gefahr, die wir eben im Moment haben, ist, dass das, was wir bei der Kernenergie erleben, sich sogar noch beim Kohleausstieg wiederholt. Die Energiewende in Deutschland ist, gelinde gesagt, schlecht gemanagt und juristisch auch noch stümperhaft umgesetzt.
Umweltministerin Schulze will die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nun gründlich analysieren, wie sie sagt. Und sie will zügig eine Gesetzesregelung auf den Weg bringen, die den Anforderungen aus Karlsruhe gerecht wird.
Der Beitrag von Martin Polanski. Die Bundeswehr feiert Geburtstag. Vor 65 Jahren wurde sie gegründet. Und in dieser gar nicht so langen Zeit hat die deutsche Verteidigungspolitik eine ziemliche Wende genommen. In den ersten Jahrzehnten vor den 90er Jahren, da war es noch kaum vorstellbar, dass sich eine deutsche Armee wieder aktiv an Kriegen beteiligt. Heute ist Deutschland in zahlreichen Auslandseinsätzen aktiv, nebenbei auch einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Der Wehretat steigt jährlich um Milliarden. Und aus weiten Teilen der Politik kommt die Forderung, Deutschland solle militärisch noch präsenter werden. Panayotis Gavrilis.
Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Es sind nur 9 junge Soldatinnen und Soldaten, die aufgrund der Corona-Pandemie ihr Gelöbnis ablegen, stellvertretend für alle Rekrutinnen und Rekruten. Zum 65. Gründungstag der Bundeswehr im Park von Schloss Bellevue fordert Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft auf, sich mehr für SoldatInnen und ihre Einsätze zu interessieren.
Armee und Gesellschaft dürfen sich in einer Demokratie niemals fremd werden.
Die Bundeswehr war nur 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1955 gegründet worden. Sie übernehme heute, so Steinmeier, mehr Verantwortung als je zuvor. Geht es nach ihm, muss Deutschland diese Verantwortung international weiter ausbauen.
Wir brauchen die Bundeswehr, weil Deutschland Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen muss. Weil wir für unsere Nachbarn und Verbündeten Verantwortung übernommen haben, so wie die für unsere Sicherheit Verantwortung übernehmen. Weil sich die Welt um uns herum verändert, und zwar nicht immer so, wie wir uns das wünschen.
Unter dem noch amtierenden US-Präsidenten Trump gilt das Verhältnis innerhalb der NATO-Mitglieder als belastet. Die USA fordern mehr Engagement von Deutschland, mehr Militärausgaben. Stichwort 2%-Ziel. Europa werde für die USA auch unter einem Präsidenten Biden nicht mehr ganz so zentral sein wie früher, so Steinmeier.
Aber nur ein Europa, das sich selbst glaubwürdig schützen will und kann, hat die besten Chancen, die Vereinigten Staaten in der Allianz halten zu können. Und darum muss es gehen.
Steinmeier, aber auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betonen die eigenständige, an den Grundwerten der Demokratie orientierte Tradition der Truppe. Treue, Tapferkeit, Gehorsam und Pflichterfüllung blieben nur dann zeitlose soldatische Tugenden, wenn ihr Zweck in der Verteidigung von Freiheit und Demokratie liege und wenn über ihren Einsatz im offenen, demokratischen Diskurs entschieden werde, so Kramp-Karrenbauer.
Ich sage das mit Blick auf jene wenige, die versuchen, für das Traditionsverständnis der Bundeswehr aus anderen vergifteten Quellen zu schöpfen.
Mit Blick auf das Problem Rechtsradikale in der Truppe, wie zuletzt beim KSK, richtet sich auch Steinmeier an die jungen Soldatinnen und Soldaten.
Seien Sie mutig gegen Feinde und Verächter der Demokratie, auch gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen. Wer die Demokratie hasst, der kann ihr nicht dienen.
65 Jahre Bundeswehr. Für den stellvertretenden Vorsitzenden der Partei Die Linke, Tobias Pflüger, ist das kein Grund zum Feiern. Er spricht von einem NATO-Angriffskrieg gegen das damalige Jugoslawien, an dem die Bundeswehr beteiligt war. Einsätze wie heute in Afghanistan und in Mali sieht er kritisch, ebenso wie die steigenden Verteidigungsausgaben.
Ich würde insgesamt in Frage stellen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, so viel Geld in militärische Strukturen zu stecken. Wir wissen, dass die eigentlichen Konflikte nicht militärisch lösbar sind und dass tatsächlich quasi Gelder woanders dringender notwendig wären.
So Pflüger gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel ist der Ansicht, dass die damals eingezogenen Leitplanken der inneren Führung und der Einbindung des Parlaments sich bewährt hätten. Sie betont aber zugleich, es gebe auch Missstände. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert auf Twitter, Soldatinnen und Soldaten mit ausreichendem zeitgemäßem Material auszustatten und für mehr Personal und flacheren und klareren Strukturen zu sorgen.
Am vergangenen Samstag sind bei der sogenannten Querdenken-Demo zehntausende Menschen durch Leipzig gelaufen, viele ohne Maske und ohne Abstand, und die Polizei hatte dem im Grunde nichts entgegenzusetzen. Hauptsächlich von Seiten der Linken und der Grünen kam danach die Kritik, die Polizei habe kapituliert. Nun ist man in Sachsen mit der Aufarbeitung beschäftigt. Heute gab es eine Sondersitzung im Innenausschuss und unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat das verfolgt. Herr Moritz, der Innenminister musste dort auch Rede und Antwort stehen. Wie ist er rausgekommen aus dieser Sitzung?
Er ist sehr selbstsicher aus dieser Sitzung herausgekommen. Es gab hier vor etwa einer Stunde eine Pressekonferenz, die jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist. Das Ganze hat sich über den gesamten Nachmittag gezogen, also eine sehr lange Aussprache, länger als gedacht. Der Innenminister Wöller, selbstsicher, hat im Prinzip gesagt, die Polizei hat alles in ihrer Macht Stehende getan, sieht die Verantwortung nicht bei sich für die Bilder, die wir gesehen haben, die auch er verurteilt. Also diese Bilder seien einfach das fatale Signal gewesen. Seine Personalie soll nicht angezweifelt werden. Der CDU-innenpolitische Sprecher hier hat gesagt, die unqualifizierten Rücktrittsforderungen seien vom Tisch. Die kamen unter anderem auch von den mitregierenden Grünen und der SPD. Und bei denen klang das ganz anders. Also insbesondere bei Albrecht Pallas, dem SPD-Innenpolitiker hier, der war richtig fassungslos über das, was er im Ausschuss gehört hat. Und vor allen Dingen dann, wie es im Kontrast stand zu dem, wie sich der Innenminister hier danach präsentiert hat. Und Albrecht Pallas hat gesagt, wenn der Minister die Verantwortung so weit von sich schiebt, nämlich auf die Stadt Leipzig, bei sich selber keine Fehler sieht, dann muss er sich fragen lassen, ob er die Verantwortung überhaupt noch will. Also das klingt schon nach so einer versteckten, weiterhin Rücktrittsforderung. Und auch von den Grünen kam die Aussage, vom Tisch ist hier noch gar nichts. Also diese Personalie Wöller, die wird die Koalition hier noch weiter spalten. Das muss am Ende der Ministerpräsident entscheiden.
Aber gab es denn irgendwelche Erkenntnisse, was da genau schiefgelaufen ist am Samstag?
Es gab erstaunlich wenig neue Erkenntnisse. Viel war im Vorfeld schon kommuniziert worden. Der Innenminister ganz klar sagt, die Polizei ist aus der Verantwortung, die Stadt Leipzig sei schuld, weil sie die Veranstaltung überhaupt erst begonnen hat. Die hätte überhaupt nicht beginnen dürfen, weil eben dort viele Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Die Polizei selber räumt so ein bisschen mehr Versäumnisse auch ein, zum Beispiel bei der Gefahrenprognose, wie viele Teilnehmer kommen und auch welche, also dass Rechtsextreme massiv mobilisiert haben, das habe man so ein bisschen unterschätzt. Die Linke wiederum sagt, im Prinzip sind mehr Fragen offen als bisher. Eine Polizeistrategie sei auch nach diesen stundenlangen Erläuterungen nicht wirklich erkennbar gewesen. Und Es sei erschreckend zu erleben, wie über mehrere Stunden sich die einzelnen Beteiligten gegenseitig die Schuld zugeschoben haben.
Sie haben gesagt, die Grünen und die SPD in der Regierung sind weiter kritisch. Also droht da jetzt eine Regierungskrise?
Das kann man so sagen. Heute Nachmittag hätte ich das noch verneint. Da sah es so ein bisschen aus, als sei das schon wieder so ein bisschen die Wogen geglättet. Nach dem, was ich gerade auf der Pressekonferenz erlebt habe, sieht es nach dieser Sitzung, die ja eigentlich eine Klärung sein sollte, schlechter aus als vorher. 6 Stunden hat das gedauert. Jetzt gerade gibt es noch eine Videokonferenz der Parteispitzen hier von CDU, Grünen und SPD. Die werden versuchen, sich irgendwie zusammenzuraufen, denn man steht ja auch in der Verantwortung. Wir haben gerade eine Pandemie. Die Regierung hat hier versucht, gerade irgendwie einen Haushalt zustande zu bringen. Das war schon schwer genug und diese Verantwortung lastet auch auf den Parteien. Man möchte es wahrscheinlich jetzt nicht an diesem Einzelevent scheitern lassen, aber das wird noch ein sehr harter Weg und ich kann Ihnen nicht sagen, wie das ausgeht.
Alexander Moritz mit den Informationen aus Sachsen. Vielen Dank dafür. Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat die EU Sanktionen gegen Russland verhängt. Der Vorwurf ist, dass der Anschlag von höchsten Stellen in Russland beauftragt wurde. Russland will jetzt Gegensanktionen gegen Deutschland und Frankreich verhängen, weil, so sagt es der Außenminister, Deutschland an der Spitze einer antirussischen Bewegung stehe. Stefan Lack berichtet.
Für den russischen Außenminister Lavrov steht fest, der große Gegenspieler innerhalb der EU sitzt in Berlin. Deutschland sei die treibende Kraft hinter den Strafmaßnahmen gegen Russland im Fall des mit Nowitschok vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny gewesen. Deswegen würde Moskau jetzt mit gespiegelten Gegensanktionen gegen Personen in Deutschland darauf antworten. Auch Frankreich sei betroffen. Die Sanktionen sollen sich gegen leitende Mitarbeiter der Führungsapparate in beiden Ländern richten. Weitere Details oder Namen waren von Lavrov nicht zu erfahren. Deutschland und Frankreich würden bald über die bereits beschlossenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Die EU hatte zuvor Sanktionen unter anderem gegen den ersten Vizechef der Präsidialverwaltung und gegen 2 Vize-Verteidigungsminister erlassen. Lavrov beschuldigte heute in der Online-Pressekonferenz Deutschland, Russland vorgeführt zu haben. Trotz der Zusicherung im Fall Nawalny mit Moskau zusammenzuarbeiten, habe Berlin wichtige Beweise zurückgehalten, immer neue Anschuldigungen erhoben und russische Ermittler von einer Stelle zur nächsten geschickt, ohne dass Russland am Ende irgendwelche Informationen erhalten habe. Und Lavrov holte zum Gegenschlag aus, indem er eine in Russland schon oft verbreitete Verschwörungstheorie aufgriff. Da es eine Nowitschok-Vergiftung in Russland nicht gegeben habe, müsse Nawalny entweder im Flugzeug auf dem Weg nach Berlin oder in der Charité vergiftet worden sein. Natürlich mit dem Ziel, dies Russland anschließend in die Schuhe zu schieben. Russlands Präsident Putin hatte vor einigen Wochen sogar behauptet, Nawalny habe sich wahrscheinlich selbst vergiftet. Der wiederum glaubt, dass der Kreml-Chef persönlich hinter dem Giftanschlag auf ihn steckt.
Auf EU-Ebene gab es in den vergangenen Tagen wichtige Einigungen. Parlament und Mitgliedstaaten haben einen Kompromiss beim Rechtsstaatsmechanismus gefunden, also das Instrument, mit dem es möglich werden soll, Staaten Geld zu kürzen, wenn sie rechtsstaatliche Prinzipien missachten. Und vor 2 Tagen dann die Meldung über einen Durchbruch beim EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre, über den ja vorher sehr lange gestritten wurde. Heute liest man nun in vielen Medien, Ungarn wolle diesen Haushalt blockieren aus Protest gegen den Rechtsstaatsmechanismus. Unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel. Wie konkret ist diese Drohung? Also was genau hat Ungarn angekündigt?
Also wie konkret die Drohung ist, das ist genau die Frage, über die Diplomaten hier in Brüssel sich den Kopf zerbrechen. Es hat ja bereits am vergangenen Wochenende einen Brief von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, an Ursula von der Leyen gegeben. Da stand der Satz drin, dass das Gesamtpaket, das da ausgehandelt worden sei, nicht den Bedingungen entspreche, die er immer formuliert habe. Und deshalb könne er es nicht unterstützen, so die Formulierung im Brief. Und dann gestern Abend eine Sitzung der EU-Botschafter, also der Botschafter der EU-Mitgliedstaaten, und da hat der ungarische Botschafter gesagt, dass sein Land diesem Gesamtpaket so nicht zustimmen könne. Das ist als wörtliches Zitat hier kolportiert worden. Und dann fällt anderen Teilnehmern dieser Runde eben auf, dass eine glasklare Vetodrohung eigentlich anders klingt als die Formulierungen, die da benutzt werden. Und deswegen das Nachdenken darüber, ob da noch Spielräume bestehen, die dann eben doch nicht auf ein Veto hinauslaufen.
Also vielleicht keine ganz klare Vetodrohung, aber wie ernst muss man das möglicherweise nehmen?
Ja, also wenn man mit Europaabgeordneten spricht, dann hört man da ganz eindeutig, Viktor Orban blufft. Und um das zu belegen, verweisen die einfach auf beinharte Zahlen. Also dieses Gesamtpaket, über das wir hier sprechen, besteht ja nicht nur aus dem Rechtsstaatsmechanismus, nicht nur aus dem 7-Jahres-Haushalt für die Europäische Union im Umfang von fast 1,1 Billionen Euro, sondern auch noch aus dem Wiederaufbaufonds, mit dem die europäische Wirtschaft aus der Corona-Krise geführt werden soll. Das macht nochmal 750 Milliarden. Und wenn man sich anschaut, wie Ungarn davon profitiert, dann ist das doch schon sehr beträchtlich. Also Ungarn erhält Mittel aus dem ganz normalen Haushalt im Umfang von über 4% seines Bruttoinlandsprodukts aus Brüssel. Und dazu sollen noch einmal über 7 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds kommen, und Europaabgeordnete verweisen einfach darauf, dass Ungarn schon gar nicht in der derzeitigen Situation auf dieses Geld verzichten kann, und sie halten deshalb Orbáns Drohung für einen Bluff.
Aber könnte Ungarn theoretisch dieses ganze Paket kippen? Also ginge das technisch?
Naja, technisch würde sich dieses Veto wohl ausschließlich gegen den Wiederaufbaufonds richten. Ungarn kann den Rechtsstaatsmechanismus nicht aufhalten, der wird einfach mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. Ungarn hat keinen Grund, den Haushalt aufzuhalten. Zu diesem Haushalt hat der ungarische Botschafter übrigens dem deutschen Botschafter heute noch gratuliert, zu dessen Aushandlung mit dem Europaparlament. Das ungarische Veto würde sich dann wohl eher gegen die Erlaubnis richten, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, Kredite aufzunehmen, um den Recovery Fund zu speisen, also das Geld, mit dem die Wirtschaft wieder aufgepäppelt werden soll. Das wäre der Ansatzpunkt für ein ungarisches Veto, aber nochmal, Ungarn würde allein aus diesem Topf, aus diesem Wiederaufbaufonds mehr als 7 Milliarden bekommen, und deswegen bestehen starke Zweifel daran, dass Viktor Orbán wirklich zu dieser gravierenden Waffe des Vetos greifen würde.
Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ungarn ist ja nicht das einzige Land, das ein Problem mit diesem Mechanismus hat. Wie hat sich denn zum Beispiel Polen da jetzt geäußert?
Das ist ein weiterer Punkt, der vielleicht die Vermutung nahelegt, dass Viktor Orbán doch blufft, denn er steht ziemlich allein da. Von polnischer Seite ist bislang zu hören, dass das Gesamtpaket noch geprüft werde. Also die polnische Regierung hat sich gestern im Rahmen dieses Botschaftertreffens nicht aus dem Fenster gehängt. Aus Tschechien, aus der Slowakei, also den anderen Verbündeten aus der V4-Gruppe, hört man auch nichts klar Ablehnendes. Also Viktor Orbán dürfte sich da ziemlich allein fühlen.
Unser Korrespondent Peter Kapern, danke dafür. Und wir bleiben in der EU auch und auch ein Stück weit bei Ungarn. Queere Menschen, Homosexuelle, Transsexuelle werden weltweit unterdrückt, aber auch in Europa erfahren sie Diskriminierung. Die EU-Kommission hat nun eine Strategie erarbeitet, wie sie sexuelle Minderheiten besser schützen will. Paul Vorreiter berichtet.
Allen Fortschritten bei der Gleichstellung zum Trotz. 43% der LGBTIQ-Personen in der EU fühlen sich diskriminiert. Die Zahl steigt sogar seit dem Jahr 2012. Die Covid-Krise verschärfe noch das Problem, vor allem dort, wo Betroffene im Lockdown einer Umgebung ausgesetzt sind, die ihnen feindlich gesinnt ist. Mit diesem Befund leitete die EU-Kommission heute die Präsentation ihrer ersten Strategie zur Gleichstellung von LGBTIQ-Personen ein. Gemeint sind Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender sowie intersexuelle, nicht-binäre und queere Personen. We see progress in a number of member states. Wir sehen Fortschritte in vielen Mitgliedsländern. Zum Beispiel haben viele von ihnen rechtliche Anerkennung für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen, was ihnen Sicherheit bietet, zum Beispiel in Gesundheitsfragen oder in Erbangelegenheiten. Aber wir sehen auch viele besorgniserregende Entwicklungen, sagte Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova. Eine dieser besorgniserregenden Entwicklungen ist, dass mehr als 50% der Betroffenen Angst hätten, sich zu outen oder offen mit ihrer Sexualität umzugehen, weil sie sich vor dem sozialen Stigma oder Gewalt fürchten müssen, so Jourova weiter. Hinzu kommt, auch hätten Gewaltdelikte etwa auf Pride-Paraden zugenommen. Jourova erwähnte auch die Initiative einer ganzen Anzahl von Regionen in Polen, die sich selbst zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt haben. Diesen Trends will die EU-Kommission mit ihrer Strategie etwas entgegensetzen. The first thing we want to achieve is that the existing anti-discrimination laws must be fully applied. Das erste, was wir erreichen wollen, ist, dass bestehende Antidiskriminierungsgesetze vollständig respektiert und umgesetzt werden. Wir werden das in allen Mitgliedsländern bewerten, und wenn wir Mängel finden, werden wir handeln. Um die Sicherheit von LGBTIQ-Personen zu verbessern, werden wir einen Vorschlag machen, die Liste der EU-Straftaten um homophobe Hassdelikte und Hassrede zu erweitern. Dieses Problem sei besonders schwerwiegend. Sowohl Online-Plattformen als auch Nichtregierungsorganisationen bestätigten, so Jourova, dass Hassrede gegen Homosexuelle mit am häufigsten registriert würde. Teil der Strategie ist es auch, sogenannten Regenbogenfamilien zu helfen, also Familien mit einem gleichgeschlechtlichen Elternpaar. Probleme gibt es unter anderem, wenn sie innerhalb der EU in ein Land ziehen, das sie rechtlich nicht anerkennt. Die Kommission will daher eine Gesetzgebungsinitiative zur gegenseitigen Anerkennung von Elternschaft vorlegen. Die Strategie sei überfällig, ist von manchen Europaabgeordneten zu hören. Sie komme zu einem besonders entscheidenden Zeitpunkt, findet Terry Reintke von den Grünen.
Zum Beispiel die Verfassungsänderung in Ungarn ist ein ganz klarer Angriff auf Grundrechte von LGBTI-Personen. In Polen fährt die Regierung eine Hasskampagne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss ihrer Ankündigung jetzt endlich Taten folgen lassen und Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sanktionieren.
Im Jahr 2023 will die Europäische Kommission eine Halbzeitbilanz ihrer Strategie vorlegen. Möglicher Kritik von rechtskonservativen Politikern begegnet sie schon jetzt.
This is not about ideology.
Es geht hier nicht um Ideologie. Es geht um Europa im 21. Jahrhundert. Es ist 2020 und Hass und Diskriminierung von Menschen, die sexuellen Minderheiten angehören, passen wirklich nicht zum Europa von heute.
Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Tschüss und danke fürs Zuhören.